Ö1 Journal Panorama.
Guten Abend. Das Jahr 2022 war noch nicht alt, als der Krieg in der Ukraine begann. Nun, knapp vor Jahresende, leiden die Menschen zwischen Donbass und Lemberg noch immer unter Bombardements, Eiseskälte und teilweise Finsternis nach Stromausfällen. Noch ist kein Ende des Krieges in Sicht. Die EU hat auf den russischen Einmarsch sehr rasch mit wirtschaftlichen Sanktionen reagiert. Vom Einfrieren russischer Finanzen im Ausland über Exportbeschränkungen bis hin zu einem Ölpreisdeckel. Auch weltweit haben viele Länder, allen voran die USA und Kanada, Maßnahmen gegen Russland verhängt. Und die EU erwägt nun bereits ein 9. Sanktionspaket. Doch diese Maßnahmen brauchen Zeit, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Laut OECD wird Russlands Wirtschaftsleistung vorerst zwar schrumpfen, jedoch weniger stark als erwartet. Die Folgen des russischen Angriffskrieges und der Sanktionen standen kürzlich im Zentrum einer Diskussion im Europa-Club Live. Steht Russland vor einer Wirtschaftskrise? Und wie abhängig ist die EU, sind wir alle von russischen Exporten? Elisa Wasch fasst im Folgenden die Online-Diskussion zusammen.
Zu Beginn legt der Moderator der Online-Diskussion, Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, die Ausgangslage dar. Auf den russischen Überfall auf die Ukraine im Februar hat die Europäische Union rasch und weitreichend reagiert. Mittlerweile wurden 8 Sanktionspakete beschlossen, die unterschiedliche Bereiche betreffen.
Es sind individuelle Maßnahmen gegenüber Personen, aber auch gegen Unternehmen. Es sind Visabeschränkungen, es sind, wenn Sie sich erinnern, wurde die Sendetätigkeit von 5 russischen Fernsehsendern in Europa auch verboten und eingestellt. Es gibt Blockaden im Wirtschafts- und Finanzbereich mit einem auch speziellen Fokus auf ein Embargo des Güterbereichs, der Technologie und im Verkehrssektor. Dazu gibt es natürlich den Energiebereich, wo auf der einen Seite der Versuch war, den Bereich des Erdgases auszunehmen. Also der Handel mit Erdgas sollte zumindest theoretisch weitergehen, soweit das überhaupt noch möglich war oder ist. Auf der anderen Seite, wie wir alle wissen, diesen Montag hat begonnen, ein Ölembargo, zumindest ein Teilölembargo zu wirken, gemeinsam mit dem Versuch einer Preisobergrenze.
Es gibt aber auch Bereiche, die von den Sanktionen ausgenommen sind, etwa Nahrungsmittel, generell Landwirtschaft oder auch humanitäre Notfälle. Die 8 Sanktionspakete wurden einstimmig von den EU-Ländern beschlossen. Auch Ungarn, das ja immer wieder querschießt mit dem Argument, die Maßnahmen würden der EU mehr schaden als Russland, hat bis jetzt immer mitgestimmt. Vergangene Woche hat die EU-Kommission bereits ein 9. Paket vorgeschlagen, das unter anderem Handelsbeschränkungen für sogenannte Dual-Use-Güter vorsieht, die sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich genutzt werden können. Was können die bisher verhängten Sanktionen bewirken und wie lange dauert es, bis sie ihre Wirkung entfalten können? Gerhard Mangott ist Professor am Institut für Politikwissenschaft in Innsbruck und als Russland-Experte seit Beginn des Ukraine-Kriegs Dauergast in den österreichischen Medien. Er meint, es hänge stark davon ab, welches Ziel mit der Verhängung von Sanktionen verfolgt werde.
Im Idealfall wirken Sanktionen verhaltensändernd. Das heißt, der Sanktionsgeber erreicht bei dem sanktionierten Staat eine Verhaltensänderung, die Einstellung eines bestimmten Verhaltens. Das nennt man den Behavioral Effekt. Dieser Effekt ist in Russland bis jetzt nicht zu tragen gekommen und ich sehe ihn auch in den nächsten Monaten nicht, nämlich dass Russland sein Verhalten ändert, also den Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine einstellt.
Sanktionen, so Mangott weiter, können aber auch einen Bestrafungseffekt haben.
Ein Staat wird durch Sanktionen bestraft für ein bestimmtes Verhalten, das der Sanktionsgeber missbilligt. Und dieser Bestrafungseffekt ist schon eingetreten, noch nicht voll eingetreten. Er wird noch stärker eintreten in den nächsten Monaten und Jahren. Es gibt die Rückwirkungen auf die russische Volkswirtschaft, auf das Wachstum bzw. die Rezession der russischen Volkswirtschaft. Es gibt die Wirkungen auf die Industrieproduktion. Es gibt inflationäre Wirkungen. Es gibt Wirkungen auf den Außenwert der russländischen Währung, des Rubel, die ja jetzt nicht wirklich mehr ohne Währungskontrolle diesen Wert hätte behalten können.
Insgesamt, so Mangott, habe der Westen auf stärkere Auswirkungen gehofft. Die russische Volkswirtschaft habe sich jedoch als resilienter erwiesen als angenommen. Sanktionen hätten oft auch einen dritten Effekt, sagt Mangott, einen restringierenden nämlich, der aber erst verzögert eintreten kann.
Durch Wirtschafts- und Finanzsanktionen soll ein Staat so weit geschädigt werden, wirtschaftlich und finanziell, dass er irgendwann nicht mehr in der Lage ist, eine aggressive, militaristische Außenpolitik zu verfolgen, weil schlichtweg die Grundlagen dafür dem Staat schrittweise entzogen werden. Das ist sicherlich auch ein Effekt der Sanktionen durch den Westen, der in Russland erzielt werden wird. Aber das ist ein Mittel- oder fast eher ein Langfristeffekt.
Sanktionen können auch dazu beitragen, die politische Führung eines Landes zu spalten und zu destabilisieren. Das sei aber in Russland, soweit von außen erkennbar, bis jetzt überhaupt nicht der Fall.
Zwar ist es richtig, dass vor allem Vertreter der Regierung, der Zentralbank, aber auch große Business-Tycoons in Russland mit diesem Krieg alles andere als glücklich sind, mit diesen Sanktionen alles andere als glücklich sind. Aber in den relevanten Kategorien der russischen Führung im Militär, im Geheimdienstapparat, im Sicherheitsestablishment ist eine solche Spaltung nicht zu erkennen. Und eine zweite Dimension eines Destabilisierungseffektes wäre, dass die Bevölkerung sich zunehmend gegen die eigene Führung stellt. Auch das können wir zumindest auf absehbare Zeit nicht beobachten. Das wird nicht stattfinden. Eine Revolte von unten gegen diese Kriegsführung wird es nicht geben.
Aus Berlin ist Guntram Wolf zugeschaltet. Er ist Ökonom und seit August Direktor der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik. Wolf ruft die expliziten Ziele der Sanktionen in Erinnerung, wie vom Europäischen Rat verlautet. Die ökonomische Basis Russlands soll geschwächt, der Zugang zu kritischer Technologie eingeschränkt werden und all das soll sich auf die Fähigkeit des Landes, Krieg zu führen, negativ auswirken. Die ersten Sanktionen sind schon 2014 verhängt worden, als Reaktion auf die russische Einverleibung der Krim. Sie waren wenig umfassend und hatten eine eher schwache Wirkung. Die heuer verhängten Sanktionen sind laut Guntram Wolf wesentlich wirksamer, speziell im militärischen Bereich.
Es geht damit los, dass zum Beispiel die Schiffe der Mistral-Klasse, die also Hubschrauber tragen können, tatsächlich nicht von Frankreich mehr verkauft wurden, aufgrund von Sanktionen und aufgrund von Entscheidungen Frankreichs, das nicht zu machen. Es geht weiter mit Exportrestriktionen bei Technologie, die die Generation 4 plus der Sukhoi Su-57 Flugzeuge beschränkt haben. Da haben die russischen Luftstreitkräfte tatsächlich nur ganz wenige von bekommen. Man kann auch ganz aktuell sehen, dass bestimmte Produktionen inzwischen stillstehen. Zum Beispiel die französisch gemachte Thales-Wärmekamera und japanische optische Geräte, die es tatsächlich schwieriger machen, bestimmte Luftverteidigungswaffen zu produzieren. Und dann gibt es auch ganz banale Dinge. Man denkt, das ist banal, aber es ist tatsächlich auch relevant. Zum Beispiel hat der Lastwagenhersteller Kamaz, der russische, durch die Sanktionen echte Probleme, also durch so simple Dinge wie Einspritzpumpen von Bosch, die nicht mehr kommen und nicht mehr geliefert werden dürfen, tatsächlich Produktionsschwierigkeiten bekommen. Und diese Lastwagen sind wohl die Basis für verschiedene militärische Fahrzeuge, die Russland eben jetzt nicht mehr nachproduzieren kann. Also im militärischen Bereich haben diese Sanktionen ganz konkrete Wirkungen?
Gerhard Mangott sieht die Wirksamkeit der Sanktionen im militärischen Bereich etwas kritischer.
Die Kriegsführungsfähigkeit Russlands hat deutlich abgenommen. Bestimmte militärische Güter können nicht mehr erzeugt werden oder nicht in der gleichen Qualität erzeugt werden. Es werden ja auch Rüstungsgüter aus anderen Ländern importiert. Ganz sicher wissen wir das vom Iran. Das zeigt eben, dass Arsenale in diesen Bereichen eben nur noch schwach ausgestattet sind. Also sie haben schon einen restringierenden Effekt auf die Kriegsführungsfähigkeit. Aber wie auch eingangs betont, das ist vor allem eine langfristige Wirkung und nützt jetzt den Krieg schnell zu beenden mit einem Sieg der Ukraine. Also die Kriegsführungsfähigkeit Russlands wird noch auf geraume Zeit so hoch sein, dass sie zumindest ein militärisches Bad erzwingen kann.
Was den Energiebereich betrifft, so hat die EU Guntram Wolfs Ansicht nach langsam und spät gehandelt. Grund ist hier bekanntlich die hohe Abhängigkeit von russischem Gas. Die ersten harten Maßnahmen, nämlich die Ölsanktionen, sind ja erst vor kurzem, am 5. Dezember, in Kraft getreten. Die Auswirkungen des ebenfalls seit kurzem geltenden Ölpreisdeckels schätzt der Ökonom Wolf so ein.
Naja, die Preisobergrenze ist sicherlich ein guter Versuch, die Einnahmen zu beschränken. Es wird auch sicherlich einen Effekt haben. Aber die Realität ist natürlich, dass wir nach 9 Monaten, nach Beginn des Krieges, diese Sanktionen erst einführen. Das heißt, die letzten 9 Monate gab es diese Limitation nicht. Und diese 9 Monate wurden von Russland natürlich auch bewusst genutzt, alternative Abnehmer etc. sich zu erschließen. Also insofern werden die Wirkungen von diesen Energiesanktionen eher weniger stark, je später sie kommen.
Olga Pintyuk ist Ökonomin. Sie stammt aus der Ukraine und ist seit 15 Jahren am Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche tätig. Ihr Spezialgebiet ist die Wirtschaft im postsowjetischen Raum. Wie sieht sie die bisherigen Auswirkungen der Sanktionen auf Russland?
Die Sanktionen haben natürlich nicht zum sofortigen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft geführt. Aus vielen Gründen. Zum Beispiel hat sich Russland schon auf diesen Krieg vorbereitet und seine Wirtschaft widerstandsfähig gemacht. Überraschend kam für Moskau allerdings, dass die russischen Währungsreserven eingefroren wurden. Dennoch konnte der Kreml schnell reagieren und sich anpassen. Sie waren, wie gesagt, vorbereitet. Bis zu einem gewissen Grad konnten sie die negativen Effekte ausgleichen.
Moskau versucht, die Sanktionen gerne als ganz nutzlos darzustellen. Doch das ist Propaganda. Die Zahlen belegen das Gegenteil. Die russische Wirtschaft schrumpft sowohl heuer als auch im kommenden Jahr, weiß die Wirtschaftsexpertin.
Es wird viel darüber geredet, dass Europa auch leidet. Aber wenn man die Zahlen vergleicht, ist das Bild schon eindeutig. Die deutsche Wirtschaft etwa wird laut EU-Kommission nächstes Jahr um 0,3% schrumpfen. Die Rezession in Russland wird in den nächsten beiden Jahren 6-7% betragen. Und das sind noch die optimistischeren Prognosen.
Wie gut ist da die Datenlage? Gibt es da nicht ein hohes Maß an Unsicherheit auch?
Fragt Moderator Paul Schmidt.
Das ist sehr richtig und zeigt, dass sich die Wirtschaft gerade auf schwankendem Boden befindet. Denn die russischen Behörden haben aufgehört, bestimmte Zahlen zu veröffentlichen, die sie sonst bekannt geben. Wenn man sich ein Bild über den derzeitigen russischen Außenhandel machen möchte, können Ökonomen nur indirekte Daten, etwa von russischen Handelspartnern, sammeln und rekonstruieren, was vor sich geht. Es gab zwar Anpassungsmaßnahmen, etwa Parallelimporte, die sind aber teuer und oft schwierig zu bewerkstelligen. Die Importe sind insgesamt jedenfalls zurückgegangen und viele Sektoren der russischen Wirtschaft, die sich auf Importgüter verlassen, funktionieren nicht richtig. Der Pkw-Sektor zum Beispiel soll um 90% eingebrochen sein.
Auf alle Wirtschaftszweige, die von westlicher Technologie abhängig sind, haben die Sanktionen massive Auswirkungen. So müssen etwa viele Flugzeuge russischer Airlines aufgrund fehlender Ersatzteile am Boden bleiben. Hightech-Güter können nicht hergestellt werden, weil keine Chips aus Taiwan geliefert werden. Der IT-Sektor ist ganz besonders betroffen, erstens wegen der fehlenden Hardware und zweitens, weil seit Beginn des Ukraine-Kriegs ein großer Braindrain stattfindet. Besonders viele gebildete Russinnen und Russen haben das Land aus Protest gegen den Krieg und seine Auswirkungen bzw. gegen die Mobilmachung im September verlassen. Auch das wird vom Kreml natürlich nicht zugegeben, ist aber vielfach belegt. In puncto Sanktionen habe die EU keine Wahl gehabt, meint Olga Pintyuk vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Denn Russland versuche seit langem, Europa zu destabilisieren, etwa durch die Förderung rechtsextremer Gruppierungen oder durch alle möglichen Arten der hybriden Kriegsführung. Einfach weiter so zu tun, als sei alles in Ordnung und an der irrigen Leitmaxime Wandel durch Handel festzuhalten, sei einfach keine Option mehr gewesen.
Die Verhängung von Sanktionen und die Entkopplung von Russland sind für die EU eine Überlebensfrage geworden. Nicht nur in puncto Energiesicherheit, sondern auch bei der Sicherheit im Allgemeinen. Du willst dich nicht in so wichtigen Bereichen auf ein autoritäres Regime verlassen müssen, das schon oft demonstriert hat, wie unverlässlich es ist und wie es Energie als Waffe und als Erpressungsinstrument in der europäischen Wirtschaft einsetzt.
Der Energiesektor ist für die russische Wirtschaft zentral. Was aber bedeuten die Sanktionen im Energiebereich für das Land? Politikwissenschaftler Gerhard Mangott differenziert. Den Wegfall des europäischen Markts für Kohle oder Öl könne Moskau gut verkraften, denn dafür seien relativ schnell neue Märkte gefunden. Die Gasinfrastruktur allerdings ist stark auf die Versorgung Europas ausgerichtet. Russland habe nicht die Kapazitäten, alles in Flüssiggas umzuwandeln, sagt Mangott.
Wenn Europa sich also völlig abkoppelt, und das wird einige Jahre noch brauchen, bis das für alle Länder so gilt und gelten kann, dann hat Russland ein Vermarktungsproblem, was sein Gas anbelangt. Man muss nur allerdings dazu sagen, dass die Gaseinkommen für den russländischen Staatshaushalt zwar wichtig sind, aber deutlich weniger wichtig sind als die Öleinnahmen. Also wenn der Gasmarkt hier wegbricht, und das wird er zu einem großen Teil tun, denn 2021 hat Russland 151 Milliarden Kubikmeter Erdgas an die EU verkauft. Jetzt ist es sehr, sehr viel weniger, auch durch die russische Sanktion, eben Gaslieferungen zu drosseln. Dann muss man sehen, dass nach China nur 38 Milliarden Kubikmeter exportiert werden, in die Türkei nur 16 Milliarden Kubikmeter. Also im Gassektor wird Russland die Produktion zurückfahren müssen. Das ist auch schon teilweise passiert. Das ist aber nicht ohne Schäden durchzuführen für die Ausbeutungsfähigkeit eines Gasfeldes.
An neuen Pipelines arbeitet Russland freilich schon, wie Guntram Wolf einwirft.
Das geht kurzfristig gerade beim Gas nicht, dass die Pipeline-Infrastruktur nach Westen, aber mittel- bis langfristig wird es Ausweichbewegungen geben und die werden auch erfolgreich sein, mittel- und langfristig, weil einfach die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas da ist und insbesondere nach Gas da ist.
Und Wolf bemängelt, dass die EU ein wichtiges Instrument zur finanziellen Schwächung Russlands nicht ausgepackt hat, nämlich einen Importzoll auf russisches Gas.
Denn genau die Tatsache, dass Russland eben kurz- bis mittelfristig dieses Gas nicht so leicht woanders hinschicken kann, gibt uns tatsächlich einen ökonomischen Vorteil und eine ökonomische Möglichkeit, den Zoll so zu gestalten, dass Russland die Zeche dafür zahlt und eben nicht die europäischen Konsumenten. Und ich glaube, das war wirklich eine verpasste Chance.
Beim Öl gibt es nun spät aber doch ein weitgehendes Importverbot. Europa kauft kein Öl mehr aus Russland. Europäische Schiffe bringen es aber in andere Länder, allerdings nur, wenn die derzeit mit $60 pro Fass festgesetzte Preisobergrenze eingehalten wird. Damit sollen die russischen Einnahmen aus dem Ölgeschäft gedrückt werden. Was die Höhe des Preisdeckels angeht, so hätten ihn einige EU-Länder wie etwa Polen oder die baltischen Staaten lieber deutlich niedriger festgesetzt. Sie haben sich letztendlich aber nicht durchgesetzt, sagt Gerhard Mangott.
Da ist die Europäische Union in einer Gratwanderung. Sie muss einerseits den Preisdeckel so niedrig ansetzen wie möglich, damit Russland Schaden davon nimmt. Zum anderen muss die Europäische Union aber auch sicherstellen, dass genug Rohöl auf den internationalen Märkten zur Verfügung steht, dass Russland also weiter exportiert, dass es nicht zu einer Ölverknappung kommt und damit der Preis deutlich ansteigt, viel höher als er derzeit der Fall ist.
Die Ökonomin Olga Pindjuk erwartet von dem Ölpreisdeckel sehr wohl negative Auswirkungen auf die russischen Öleinnahmen.
It gives countries like China and India much more bargaining power.
Das gibt Ländern wie China oder Indien viel mehr Verhandlungsstärke. Sie können sich vielleicht noch bessere Preise fürs Öl ausverhandeln. Und wenn andere Länder russisches Öl kaufen wollen, wird der Transport schwierig. Ich halte es für so gut wie unmöglich, ohne internationale Versicherungen große Mengen Öl übers Meer zu transportieren.
Dass die Versicherungen Öltransporte nur versichern, wenn die Preisobergrenze eingehalten ist, ist quasi Herzstück der Maßnahme, die seit 5. Dezember in Kraft ist. Immer wieder ist zu hören, dass die Sanktionen umgangen werden, etwa indem man den Umweg über ein drittes Land wählt, wenn man ein verbotenes Gut importieren möchte, sprich Parallelimporte. Der Leiter der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Guntram Wolf, streicht jedoch hervor, dass sich ein wichtiges Land, man möchte fast sagen unerwarteterweise, großteils an die Sanktionen hält, nämlich China, obwohl es sich offiziell gar nicht an den Strafmaßnahmen beteiligt.
China hat nicht, wie man ja befürchten konnte, nach der Freundschaftserklärung vom 4. Februar, hat eben nicht Exporte hochgefahren nach Russland und westliche Importgüter ersetzt durch chinesische Güter, sondern tatsächlich sind in den ersten 6 Monaten seit Anfang des Krieges chinesische Exporte nach Russland massiv zurückgegangen und auch technologische Produkte wie zum Beispiel Computerchips etc. wurden eher weniger geliefert. Also das war insofern schon ein wichtiger Teil des Sanktionspakets, dass China eben nicht einfach den Westen ersetzt hat.
Und auch Gerhard Mangott meint, Sekundärsanktionen, also Bestrafungen von Ländern, die sich nicht an die Primärsanktionen halten, seien derzeit gar nicht nötig, denn
wie schon festgestellt, China hält sich weitestgehend an diese Sanktionen, obwohl es sie politisch offiziell nicht unterstützt, eben aus Angst vor diesen Sekundärsanktionen durch die USA, vielleicht auch durch die Europäische Union. Und da hat Herr Wolf schon gesagt, nein, Frau Bindiuk hat das gesagt, dass der nordamerikanische und der europäische Markt für chinesische Unternehmen viel relevanter ist als der russische Markt.
Wie aber könnte man die Wirkungsweise der Sanktionen noch verstärken?
Ja, ich denke, dass man im Bereich der Exportkontrollen noch deutlich nachschärfen könnte,
meint der Innsbrucker Politologe.
Man könnte letztlich sogar ein Handelsembargo gegenüber Russland verhängen. Auch das würde Russland massiv treffen, aber davon ist man politisch weit entfernt. Ich glaube nicht, dass es für so etwas einen Konsens unter den 27 Mitgliedstaaten gibt. Aber ich denke, das, was man bis jetzt gemacht hat, 8 Sanktionspakete, das hat schon einiges erreicht. Vielleicht wurde manches zu spät versucht, zu spät begonnen. Da würde ich Herrn Wolf durchaus zustimmen. Aber wir haben schon viel erreicht mit diesen Sanktionen.
Man müsse allerdings auch feststellen, dass das wichtigste Ziel, nämlich eine Beendigung des Kriegs, noch nicht erreicht wurde und durch die Sanktionen realistischerweise auch gar nicht erreicht werden kann.
Der Krieg wird weitergeführt und der Krieg wird vermutlich noch lange weitergeführt und die Kriegsführungsfähigkeit Russlands wird nicht kurz- bis mittelfristig so weit reduziert werden, dass das Maximalziel der ukrainischen Führung erreichbar ist, nämlich alle russischen Soldaten vom gesamten Territorium der Ukraine zu vertreiben, inklusive der Krim und der Hafenstadt Sewastopol.
Wie aber könnte man dieses Ziel erreichen? Die militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine habe absolute Priorität, sagt Guntram Wolf in Berlin.
Militärisch hat die Ukraine enorm natürlich davon profitiert, dass Waffen in großem Umfang geliefert wurden aus den USA, aus Großbritannien, inzwischen auch aus Deutschland. Da geschieht eine Menge und das hat enorme Auswirkungen auf den Kriegsverlauf. Der andere Punkt der Ukraine-Unterstützung, der wirklich extrem wichtig ist, ist die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Ja, also die Ukraine hat nach Schätzung ihres eigenen Ministeriums und auch Schätzung der europäischen Institutionen eine Finanzierungslücke von 36 Milliarden für nächstes Jahr. Und wenn diese Finanzierungslücke nicht geschlossen wird, dann bedeutet das ganz konkret für die Ukraine, dass sie im Prinzip militärische Ausgaben kürzen müssen, denn Steuereinnahmen wird man nicht zusätzlich erhöhen können. Also die brauchen wirklich die finanzielle Unterstützung. Und das EU-Paket, das von der Leyen die Kommissionspräsidentin vorgeschlagen hat, ist aus meiner Perspektive ein Minimum dessen, was wir machen müssen. Und es ist letztendlich nicht viel Geld, wenn man es vergleicht mit unserer Volkswirtschaft.
Und was hält der Ökonom Wolf von der Idee, die im Rahmen der Sanktionen eingefrorenen russischen Währungsreserven der Ukraine zur Verfügung zu stellen?
Ja, zu den Währungsreserven, das ist ein weit diskutiertes Feld, sehr kontrovers diskutiertes Feld. In der Tat wurden die russischen Zentralbankreserven, also erhebliche Teile, tatsächlich eingefroren. Da geht es um einen dreistelligen Milliardenbetrag. Die meisten Experten, die sich mit den juristischen Fragen darum beschäftigen, plädieren dafür, dass man das nur permanent einfrieren kann und transferieren kann an die Ukraine mit der Zustimmung Russlands. Das heißt, in einer Art Friedensvertrag, wenn es denn zu diesem Friedensvertrag irgendwann einmal kommen sollte. Man kann es natürlich auch ohne einen Vertrag machen. Das führt dann aber auf der juristischen Ebene und auf der Ebene der internationalen Beziehungen dazu, dass die Frage von Währungsreserven in der Zukunft nicht mehr einem internationalen Rechtsrahmen unterliegt, sondern tatsächlich die Mächte, die die Währungsreserven kontrollieren, die weltweiten Währungsreserven, nämlich im Prinzip die Amerikaner und zum gewissen Grad die Europäer, tatsächlich allein eigenständig entscheiden, was sie mit diesen Reserven machen. Und dadurch verlieren diese Währungsreserven natürlich teilweise ihre Attraktivität in Drittländern, wenn sozusagen dieser politische Schritt gegangen wird, dass ein US-Finanzminister oder US-Präsident einfach mal so entscheidet, dass die 300-400 Milliarden jetzt eben nicht mehr Russland gehören.
Eines scheint jetzt schon klar. Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden Wirtschaftssanktionen dürften mittel- und langfristig Gift für die Beziehungen zwischen Russland und Europa sein. Eine Erholung des Verhältnisses ist zumindest derzeit nicht in Sicht, meint Russland-Experte Mangott.
Ich denke, diese Eiszeit, die es jetzt gibt, die wird so lange bleiben, wie Wladimir Putin an der Macht ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es mit Putin ein Arrangement geben wird, dass das Verhältnis wieder verbessert. Und Wladimir Putin kann ja doch die Verfassungsreform von 2020 sich im Jahr 2024 wählen lassen für eine weitere 6-jährige Amtszeit und könnte sich dann sogar 2030 wählen lassen für weitere 6 Jahre. Bis zu seinem 82. Lebensjahr könnte er Präsident bleiben. Das ist keineswegs sicher, dass das so ist. Das kann biologisch früher enden, das kann durch eine Palastrevolte früher enden. Aber dann ist auch die Frage, wer tritt die Nachfolge von Putin an? Es kann auch Putinismus geben ohne Putin. Das heißt, wenn jemand wie Patruschew beispielsweise die Nachfolge antreten würde, der Sekretär des Sicherheitsrates, dann ist natürlich auch mit ihm eine Annäherung zwischen der EU und Russland nicht möglich.
Darüber, wie schnell man Russland wieder in eine europäische Sicherheitsarchitektur eingliedern und welche Rolle Russland in Europa spielen können soll, wenn der Krieg einmal vorbei ist, gibt es übrigens jetzt schon unterschiedliche Auffassungen in der Europäischen Union. Die Ökonomin Olga Pintyuk sieht die Welt auf einem Weg zurück in die Vergangenheit.
I think at the moment we are heading into a cold war, kind of.
Ich denke, derzeit sind wir unterwegs in Richtung eines kalten Kriegs mit Russland und anderen Ländern. Dass die USA versuchen, Chinas ökonomischen und geopolitischen Einfluss zu beschränken, passt da auch ins Bild. Das alles ist aber nicht in Stein gemeißelt. Alle autoritären Regime wirken immer sehr stabil, aber niemand kann voraussagen, wann sie zusammenbrechen. Die Hoffnung wäre, dass das auch in Russland passiert. Das wäre eine Wohltat für das russische Volk und die russische Wirtschaft. Aber ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland wiederherzustellen, wenn Russland nicht voll zur Verantwortung für seine Handlungen gezogen wird, Reparationszahlungen leistet und seine Fehler eingesteht.
Without Russia going through a process of acknowledging the mistakes it made.
Die Schlussfolgerungen aus einer guten Stunde intensiven Gedankenaustausches zieht am Schluss Paul Schmidt, der die Diskussion moderiert hat. Solange Putin oder das System Putin an der Macht ist, herrscht Eiszeit zwischen Russland und der EU. Es muss nach dem Krieg eine Art Wiedergutmachung durch Russland geben.
Eine andere Schlussfolgerung ist, dass es eigentlich keine Alternativen zu den Sanktionen gibt und dass die Sanktionen wirken, dass sie unterschiedlich wirken, je nach Art der Sanktionen auf der Zeitachse, dass es unterschiedliche Effekte der Sanktionen gibt und dass die Erwartungen an die Sanktionen auch realistisch sein müssen. Interessant war für mich vor allem auch das Thema Sekundärsanktionen, dass das eigentlich jetzt derzeit nicht notwendig ist, solange China nicht stärker einsteigt und hier die chinesisch-russischen Beziehungen weiter intensiviert. Militärisch, technologisch, im Güterbereich wirken die Sanktionen besonders stark. Inwieweit das Ziel, dass die Möglichkeit, Krieg zu führen, einfach zu teuer wird oder einfach teurer wird und verunmöglicht wird, schnell erreicht werden kann, das steht in den Sternen. Aber das ist sicherlich eines der Hauptziele. Ein zweites ist, dass die Sanktionen doch signalisieren, dass es eine Geschlossenheit, einen Zusammenhalt innerhalb des Westens gibt, hier gemeinsam vorzugehen und auch diese Sanktionen so lang wie möglich durchzuhalten, auch wenn sie natürlich auch bei uns Kosten verursachen.
Der Krieg und die Sanktionen bewirken also eine Entfremdung zwischen der EU und Russland, dass sie stärker nach Osten hin orientieren möchte. Wladimir Putin träumt von einer Eurasischen Union unter der Führung Russlands. Für Europa ist die Loslösung vor allem im Energiebereich schmerzhaft. Die schnelle Umrüstung auf grüne Technologie scheint also nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes ein Gebot der Stunde zu sein.
Elisa Wasch hat berichtet. Morgen hören Sie im Journal Panorama eine Reportage aus Schweden, wo die Bandenkriminalität ungeahnte Ausmaße angenommen hat. Für heute sagt Astrid Planck danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.